Nochmal herzlich willkommen, Rainer Mo hier unter uns. Komm doch bitte mal nach vorne. Und ihr könnt gerne unseren Bruder mal herzlich begrüßen nochmal. Genau. Ja, bevor du uns das Wort austeilst, wollte ich zwei, drei kurze Fragen an dich stellen. Und damit unsere Geschwister, die dich jetzt nicht kennen, auch nochmal kurz kennenlernen können. Und ich gehe mal gleich so richtig ins Zentrum. Nicht irgendwie so, ne, so ein bisschen so außen, sondern direkt ins Herz. Wer ist Jesus für dich?
Wer ist Jesus für mich? Ja, auf jeden Fall jemand, der jeden Tag an meiner Seite ist und ja, ist mein Retter. So, vielleicht ganz kurz.
Das ist schon mal cool, genau. Ja, dann erzähl uns doch ganz kurz, wie er dein Retter geworden ist.
Ja, in Hamburg aufgewachsen, bin Jahrgang 66 und vor circa 39 Jahren, habe ich mich auf einer Klassenreise in ein Mädchen verliebt und die hat mir von Jesus erzählt und ich habe gedacht, Mensch, die ist eigentlich ganz nett und hübsch. Und dann bin ich in einen Jugendkreis gegangen und da habe ich das erste Mal gehört, dass Jesus lebt und dass er für mich gestorben ist und dass er gerne in einer Beziehung mit mir leben möchte. Und dann hat es so circa ein halbes Jahr gedauert und dann habe ich mich für ihn entschieden, für einen Glauben mit ihm entschieden.
Ja. Genau, vielleicht zu deiner Lebenssituation im Moment, gibt es Menschen in deinem Umfeld, die dir besonders wichtig sind und wer ist das?
Ja, das ist auf jeden Fall meine Frau und meine Kinder. Ich habe zwei erwachsene Kinder, 23 und 25 und wichtig sind mir auch die Schwiegereltern, die sind jetzt gerade so in einer besonderen Phase. Der Vater ist an Demenz erkrankt, das hat man jetzt gerade festgestellt. Und das ist ein großer Umbruch. Das sind so die Menschen, die mir am Herzen liegen. Meine Frau, meine Kinder, meine Schwiegereltern. Gibt noch mehr, aber...
Genau, da hört es nicht auf, richtig. Wovon bist du begeistert?
Ja, gibt verschiedene Sachen, werde ich auch ganz zum Schluss nochmal etwas dazu sagen. Dann werdet ihr an diese Frage denken, wovon ich begeistert bin. Aber mich begeistert schon, jetzt, wenn ich so diese Runde sehe, cool, so viele Leute. Weiß ja nicht, wie ihr unterwegs seid, ob ihr schon lange mit Jesus unterwegs seid oder ob ihr jetzt gerade mal hier reingeschnallt seid irgendwie, so euch verirrt habt, aber... Also diese vielen Leute, das ist erstmal etwas, was mich jetzt gerade sehr begeistert.
Ja. Genau, das ist auch wirklich wunderbar, weil wir sehen darin Gottes Gnade und Gottes Wirken heutzutage. Ne? Gibt es einen Vers oder einen Text aus der Bibel, der dich im Moment besonders bewegt, beschäftigt?
Ja, da muss ich überlegen, also was mich angesprochen hat, ich weiß nicht, ob ihr das so macht, gibt da so eine tägliche Bibellese, so einen Vorschlag, was man in der Bibel liest und da haben mich die Texte angesprochen, wo Jesus Leute anspricht und sie heilt und diese Kraft von Jesus, die hat mich jetzt gerade angesprochen.
Cool, vielen Dank, Rainer, so für den Einblick, den du uns gegeben hast erstmal in deine Person und ja, wir wünschen dir gottesreichen Segen jetzt in der Verkündigung und dass wir von dem, was Gott dir gegeben hat, einfach auch empfangen dürfen. Gottes Segen dafür.
Ja, ich freue mich erstmal hier zu sein. Ich war vor vielen, vielen Jahren, als ich angefangen habe, war ich mal hier auch zur Allianz Gebetswoche, meine ich, ne? So ein Kanzeltausch. War schon vor Corona und dann war ich mal hier als zu einer Beerdigung, als Günther Seemann gestorben ist. Ich weiß nicht, wer den von euch noch kennt. Ja, aber ist auch schon lange her, also ich freue mich jetzt wieder hier zu sein. Das Thema von der Allianz Gebetswoche, die ja nun heute beginnt und an der ihr vielleicht teilnehmt, auf jeden Fall Hannover mit seinen verschiedenen Gemeinden. Das Thema lautet, Gott lädt ein. Und das ist ja ein wichtiges Thema. Ich schätze mal, keiner von euch, auch ich nicht, würde hier sein, wenn Gott uns nicht eingeladen hätte. Und was dann noch dazu kommt, ist, dass keiner von euch hier wäre und ich auch nicht, wenn wir uns gegenseitig eingeladen hätten. Also dieses Mädchen, von der ich erzählt habe, die hat mich natürlich eingeladen in diesen Jugendkreis. Und da traf ich einen Typen, der in meiner Straße wohnte, ich bin ja in Hamburg aufgewachsen, der mir immer schon gesagt hat, Jesus, Rainer, du brauchst Jesus. Und ich habe gedacht, der spinnt. Und als sie mich dann eingeladen hat in diesen Jugendkreis, habe ich diesen verrückten Typen wieder getroffen. Also Gott lädt ein, aber wir laden uns auch gegenseitig ein in eine Gemeinde, zum Glauben. Und deswegen ist Gemeinde so wichtig. Und ich will heute darüber sprechen, wie kann uns das gelingen, für dieses Einladen die richtige Motivation zu haben. Das soll so mein Thema sein. Wir sind ja dazu aufgerufen, aufgrund des Missionsbefehles, den Jesus ganz am Ende gibt. Ich lese den mal vor. Das ist so der Vers, der über diesem ersten Gottesdienst, dem Startgottesdienst stehen soll. Matthäus 28, 18 und 19. Und Jesus trat herzu, redete mit ihnen und sprach, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Darum geht hin und mache zu Jüngern alle Völker. Tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehret sie halten alles, was ich euch befohlen habe. Die Jünger damals sind eingeladen und wir auch, Menschen das Evangelium zu sagen. Und die Frage, um die es geht, ist, was kann uns dazu motivieren? Oder noch anders gefragt, gibt es womöglich eine gute Motivation und eine falsche Motivation? Und ich will das erklären, oder ich will diese Motivation klären anhand eines Gleichnisses, das Jesus damals erzählt hat. Ein bekanntes Gleichnis vielleicht, ich will das mal vorlesen. Aus Lukas 14, die Verse 16 bis 24. Ein Mann gab ein großes Abendessen und lud viele dazu ein. Und er sandte seinen Knecht aus zur Stunde des Abendessens, um den Geladenen zu sagen, kommt, es ist alles bereit. Da ließen sie sich alle nacheinander entschuldigen. Der erste sagte zu ihm, ich habe einen Acker gekauft und muss hinausgehen, um ihn mir anzusehen. Ich bitte dich, entschuldige mich. Und der zweite sagte, ich habe 5 Gespanne Ochsen gekauft und ich gehe jetzt hin, um sie mir anzusehen. Ich bitte dich, entschuldige mich. Und der dritte sagte, ich habe eine Frau genommen, darum kann ich nicht kommen. Und der Knecht kam zurück und sagte das seinem Herrn. Da wurde der Hausherr zornig und sagte zu seinem Knecht, geh schnell hinaus auf die Straßen und die Gassen der Stadt und führe Arme, verkrüppelte Blinde und Lahme herein. Und der Knecht sagte, Herr, es ist geschehen, was du befohlen hast, es ist aber noch Platz da. Und der Herr sagte zu dem Knecht, geh hinaus auf die Landstraßen und an die Zäune und nötige sie hereinzukommen, damit mein Haus voll wird. Denn ich sage euch, dass keiner von denen, die eingeladen waren, an meinem Abendessen teilnehmen wird. Ein bekanntes Gleichnis, ein bekannter Text. Und die Rede ist hier von einem großen Fest. Im Griechischen steht da das Wort mega, also ein mega großes Fest. Und der Text ist klar, die Einladungen gehen raus, die Leute entschuldigen sich. Und der Gastgeber ärgert sich und dann geht der Bote nochmal raus. Wieder mit einer großartigen Mission. Und lädt alle ein, die er sozusagen auf der Straße trifft. Das ist das Gleichnis. Ein Vergleich von Jesus aus dem Alltag mit einer tiefen theologischen Botschaft. Und die Botschaft an die damaligen Zuhörer war sozusagen eine Situationsanalyse der damaligen Zeit. Gott lädt ein, mit ihm in Gemeinschaft zu leben und zu feiern. Und die geladenen Gäste, die Juden, kommen nicht. Sie entschuldigen sich. Und am Ende kommen die, die nicht eingeladen waren am Anfang, nämlich die Heiden. Und das Haus wird voll. So wie hier. Das ist der Text. Ich will mich heute Morgen auf den Boten konzentrieren. Auf diesen Boten, der loszieht und einlädt. Und ich will das mal auf uns übertragen, auf euch, auf mich. Denn wenn wir bei der Allianzgebetswoche davon reden, dass Gott einlädt, dann braucht Gott uns. Er braucht uns, damit Menschen davon hören, dass Gott einlädt zu einem Leben mit ihm. Also, du und ich, wir sind diejenigen, die zu diesem Mega-Fest einladen. Und wenn wir es nicht tun, wer soll es denn sonst tun? Also, ich will über dieses Gleichnis sprechen. Und ich habe zwei Punkte. Und diese zwei Punkte lauten: ein Bote, zwei Alternativen. Und mein zweiter Punkt hat einen etwas holprigen Namen, nämlich Refokussierung unseres Glaubens. Also ich fange mal an mit dem ersten Punkt. Ein Bote, zwei Alternativen. Ich habe mich so gefragt, wenn wir dieses Gleichnis lesen, mit welcher Motivation geht dieser Bote raus? Was hat er so im Kopf, wenn er losgeht? Ja, diesen Auftrag von seinem Auftraggeber im Hinterkopf. Wie macht er das? Und ich glaube, es gibt da so zwei, im Groben so zwei Alternativen. Und die will ich euch mal vorstellen. Ich will von zwei Boten sprechen. Und ich stelle euch mal den ersten Boten vor. Ja, hallo. Ich bin jetzt hier so losgezogen, habe einen Auftrag bekommen und soll zum Glauben einladen. Ja, zu einem großen Fest, zum Megafest, hat der Pastor gesagt. Ja, dann mache ich das mal. Ist ja auch mein Auftrag, steht in der Bibel. Ja, Missionsbefehl, Matthäus 28, geht hin. Gut. Ich weiß ja sowieso, dass keiner kommt. Ich habe schon so viel versucht. Ich habe meine Nachbarn angesprochen, eingeladen. Ja, manchmal waren auch welche da, aber dann nicht mehr. Ich glaube, die Menschen haben einfach kein Interesse am Glauben. Denke ich mal. Ja, außer hier sind die Kirchen ja leer. Ja, das muss doch daran liegen, dass die nicht wollen, die Leute da draußen. Ich weiß auch gar nicht, ob die sich wohlfühlen würden in der Kirche. Und hier? Ich kenne euch ja gar nicht. Und überhaupt, wir sind doch nicht besser als die anderen. Und ich weiß auch gar nicht, ob ich das will, ja, dass so viele Leute kommen. Ja. man kennt sich doch gar nicht. Und dann sitzen die hier alle so. Ja, mega Party, wer hat da denn Lust zu? Und eines sag ich, wenn die kommen, dann müssen die sich auch ein bisschen anpassen an uns. Ja? Wir haben auch so ein paar Regeln. Und überhaupt, ich soll zum Glauben einladen? Ich? Ich habe doch auch meine Zweifel. Ja? Und denke manchmal, wo wirkt denn Gott in meinem Alltag? Ein Wunder in meinem Alltag, ja, das würde ich mir wünschen. So wie bei der ersten Gemeinde damals, ja, und wie in der Koinonia-Gemeinde, aber bei uns, ja, ne. Es passiert irgendwie überhaupt nichts. Mein Glaube ist irgendwie leer. Na gut, ich soll einladen, mache ich, soll mir ja keiner später vorwerfen, ich hätte nicht eingeladen. Gott schickt mich als Boten, dann gehe ich, mache ich. Haben wir so ein bisschen diesen Boten vor Augen, der so aus Pflichtgefühl rausgeht? Ja? Haben wir so im Gefühl, wie er ist und was er denkt? Ich habe einen kleinen Videoclip mitgebracht. Der nimmt ein bisschen die Gedanken dieses Boten auf. Und vielleicht kann der mal abgespielt werden.
Die Ortsgemeinde ist die Hoffnung der Welt? Nein. Tatsache ist, dass Gott hier nicht mehr wohnt. Ich glaube nicht, dass Freude möglich ist. Dass es sich in Gemeinschaft besser lebt. Dass wir einander radikal lieben sollen. Die Wahrheit ist, dass die Gemeinde kurz vor dem Aus steht. Ich weigere mich zu glauben, dass wir Teil von etwas sind, das über uns selbst hinausreicht und dass wir verändert wurden, um zu verändern. Es ist doch ganz klar, dass Armut zu übermächtig ist, dass Rassismus nicht zu überwinden ist, dass das Böse niemals zu besiegen sein wird. Ich kann unmöglich glauben, dass Dinge sich in der Zukunft zum Besseren wenden. Es wird sich herausstellen, dass Gott nicht helfen kann. Und du liegst falsch, wenn du glaubst, Gott kann. Ich bin davon überzeugt, man kann Dinge nicht verändern. Es wäre eine Lüge, würde ich sagen, Gott kümmert sich. Aber in Wahrheit...
Wenn ich meinen Glauben ansehe, bin er jetzt so über fast 40 Jahre mit Jesus unterwegs, dann sehe ich mich selber manchmal und denke, Mensch, ganz am Anfang, als ich zum Glauben kam, da war ich irgendwie noch begeisterter unterwegs. Und ich glaube, dass man manchmal müde wird. Und dieses Müdewerden und diese Zweifel, ob die Gemeinde wirklich helfen kann, ob der Glaube wirklich so eine Kraft hat. Diese Gedanken, die stecken in mehr Leuten drin, in mehr Christen drin, als man sich das vorstellen kann, glaube ich. Es gibt einen Professor im Neuen Testament, oder der war mal Professor, der hat einen tollen Text dazu geschrieben. Wenn wir vorgeben, Evangelium zu predigen und die Hörer immer nur Gesetz verstehen, liegt das dann nur an ihnen? Wenn wir meinen, von Gottes Liebe zu sprechen und unser Gegenüber nicht von Dankbarkeit und Freude erfüllt wird, ist das dann lediglich ein Missverständnis? Warum nur reden wir so viel von Negativen, wenn es um die erfreuliche Nachricht geht? Wie kommen wir eigentlich dazu, das Licht anhand der Finsternis und das Leben mittels des Todes zu verkündigen? Weshalb beklagen wir andauernd die Zustände der Welt, anstatt die des Reiches Gottes zu preisen? Wieso sprechen wir mehr vom Unglauben und der Sünde als von der Befreiung durch Christus und dem Leben mit ihm? Lässt sich denn der Glaube an Christus wirklich nicht mit positiven Worten und Gedanken darstellen? Kann es vielleicht sein, dass bei dieser Art der düsteren Verkündigung eher unser eigenes Herz als das Evangelium offenbar wird? Das ist für mich eine große Frage. Wie sollen Menschen eine Sehnsucht vom Glauben bekommen, wenn wir als Boten zwar die tollste Botschaft der Welt haben, aber wenn bei uns selber die Kraft am Glauben fehlt? Was ist, wenn wir keine Wunder im Alltag erleben? Was ist, wenn auch wir Zweifel haben, wenn wir von einer Krise zur anderen gehen und wenn Gott gefühlt weit, weit weg ist? Das spüren doch die Menschen, oder? Wenn wir selber diese Kraft Gottes nicht mehr in uns spüren. Aber ich habe von zwei Alternativen gesprochen und ich will euch mal den zweiten Boten vorstellen. Ich bin jetzt ein bisschen aufgeregt. Ich soll nämlich einladen zu einem großen Fest. Ja, ein Fest mit Gott selbst. Klingt irgendwie verrückt, ist es auch. Aber es ist wirklich ein großes Fest mit Gott. Ich lade ein zu einem Leben, das wie ein Fest ist. Wie ein großes Fest mit ganz, ganz vielen Leuten, so wie hier. Und Gott ist immer dabei, mitten unter uns. Als der große Gastgeber sozusagen. Und er lädt uns ein, in seiner Nähe zu leben. Man könnte auch sagen, um das Leben zu feiern. Und alle sind eingeladen. Ich auch. Bin ganz stolz. Weil ich habe ja auch meine Macken und meine Trägheit und meine Schwächen. Und trotzdem bin ich eingeladen. Ich habe auch meine Krisen. Und auch meine Zweifel. Es ist ja nicht so, dass alles toll ist in meinem Leben. Oder dass Jesus alles toll macht. Gibt ja ständig irgendwelche Probleme. Bei einigen Dingen weiß ich gar nicht, ob sie sich jemals ändern in meinem Leben. Trotzdem weiß ich, dass Gott wirkt. Ja, und dass Jesus in meinem Herzen etwas freisetzt. Energie. Und trotz Höhen und Tiefen erlebe ich Gott in meinem Alltag. Das ist so cool. Jemand zu haben, der mir unter die Arme greift, mir Kraft gibt. Und weil ich das erlebe, ich selber, will ich auch das andere das erleben. Und deshalb gehe ich heute raus, ja, und lade ein zu diesem Mega-Fest. Und das wäre doch toll, wenn das noch mehr Menschen erleben. Hier in Hannover, in der Stadt, in meinem Umfeld. Und wenn ich manchmal durch die Stadt laufe dann, und die Leute sehe, dann denke ich, die wollen doch auch nur glücklich sein. Genau wie ich. Und die haben auch nur die Sehnsucht nach Anerkennung und Liebe und sind wie ich. Vielleicht, und das ist so meine Hoffnung, wenn ich einlade, vielleicht kann Gott einen wichtigen Platz einnehmen in ihrem Leben. Ja, so wie bei mir in meinem Leben. Und vielleicht kann diese Gemeinde hier vor Ort ein heiliger Ort werden, an dem die Menschen auftanken, Kraft kriegen für ihren Alltag. Naja, Gemeinde hat auch ihre Macken. Aber wir können uns verändern und jedenfalls lade ich gerne Leute ein. Mich hat man damals auch eingeladen und ich bin gekommen, wie gut. Dieser Videoclip, der geht noch weiter, lasst uns den mal anschauen.
Glaube ich genau das Gegenteil. Gott kümmert sich. Es wäre eine Lüge, würde ich sagen, man kann Dinge nicht verändern. Ich bin davon überzeugt, Gott kann. Und du liegst falsch, wenn du glaubst, dass Gott nicht helfen kann. Es wird sich herausstellen, dass Dinge sich in der Zukunft zum Besseren wenden. Ich kann unmöglich glauben, dass das Böse niemals zu besiegen sein wird, dass Rassismus nicht zu überwinden ist, dass Armut zu übermächtig ist. Es ist doch ganz klar, dass wir verändert wurden, um zu verändern und dass wir Teil von etwas sind, das über uns selbst hinausreicht. Ich weigere mich zu glauben, dass die Gemeinde kurz vor dem Aussteht. Die Wahrheit ist, dass wir einander radikal lieben sollen, dass es sich in Gemeinschaft besser lebt, dass Freude möglich ist. Ich glaube nicht, dass Gott hier nicht mehr wohnt. Nein, Tatsache ist, die Ortsgemeinde ist die Hoffnung der Welt.
Es war genau der gleiche Text. Ich weiß nicht, ob euch das aufgefallen ist. Aber es beginnt bei dem zweiten Boten mit dieser Grundeinstellung, Gott kümmert sich. Wie kann uns das gelingen, dass wir da zurückkommen? Lange im Glauben, eine gewisse Trägheit ist da. Wir sind viel beschäftigt. Wie kann uns das gelingen, wieder eine Begeisterung hinzukriegen? Und ich glaube, das kann geschehen, indem wir uns rückbesinnen auf das, was wir vielleicht ganz am Anfang unseres Glaubens so ganz tief gespürt haben, nämlich, dass Gott uns liebt. Ich habe den Punkt ja genannt, Refokussierung unseres Glaubens. Also eine Rückschau auf das, was mal im Zentrum stand. Und ich will dieses Zentrum darstellen anhand einer Geschichte aus dem Neuen Testament, die ihr wahrscheinlich alle kennt. Und ich will an dieser Geschichte nochmal ins Zentrum rücken, worum es eigentlich bei Jesus ging. Bei dem, was er gepredigt hat, bei dem, was er gelebt hat. Eine bekannte Geschichte. Wenn Jesus damals irgendwo hinkam, dann wussten die Leute vorher, dass er kommt. Und Boten gingen durch die Stadt und sagten, gleich kommt der große Rabbi aus Nazareth. Und so war das auch bei dieser Geschichte. Die Stadt war vorbereitet, als Jesus auf dem Weg war, die Stadt zu besuchen. Und da er einen großen Namen hatte, waren die Großen der Stadt natürlich alle hellwach und wussten, wenn so ein großer religiöser Mensch in unsere Stadt kommt, dann wird er natürlich auch beim Bürgermeister auftauchen, beim Synagogenvorsteher, beim Arzt, beim Lehrer, beim Vorstandsvorsitzenden, der größten Handelskette im Ort, also bei allen wichtigen Leuten, die es so in der Stadt gab. Und so versammelten sich die Menschen auf der Straße um diesen großen Nazarener, von denen alle sagten, dass er enorme Wunder tat und anders predigte, um ihn einfach nur zu sehen. Und in der ersten Reihe standen natürlich die Bürger, die in der Stadt so die Fäden in der Hand hatten. Und dann so dahinter der Rest. Und es gab einen in der Stadt, ich muss mal kurz meine Blätter sortieren. Es gab einen in der Stadt, das war so ein richtiger Dreckskerl. Vor einigen Jahren hätte man den inoffiziellen Mitarbeiter genannt. Er arbeitete zusammen mit den Besatzungsmächten, ja, es war schon schlimm genug. Aber er machte aus dem ohnehin sehr verhassten Geschäft noch persönlichen Profit. Über das Maß hinaus. Er war ein römischer Zolleinnehmer und die Römer waren geschickt genug, jeweils die eigenen Volksgenossen dazu zu benutzen und somit unter dem jüdischen Volk den Konflikt zu schüren. Und Zachäus hatte sich hochgearbeitet und war ein Oberzöllner. Und er hatte viele Angestellte. Und bei diesem Geschäft konnte man richtig reich werden. Er nahm seine Landsleute aus, wo es ging, und alle im Wort hassten ihn. Man sagte, spiel nicht mit den Kindern von Zachäus, den kennen wir gar nicht, den ignorieren wir. Versucht euch vorzustellen, wen ihr so hier gerne nicht in der Gemeinde haben wollen würdet. So ein Neonazi, ein paar Gewalttätige, Betrüger, die am Telefon ältere Menschen ausnehmen, so Leute, die einem suspekt, widerlich und unangenehm erscheinen. So einer war Zachäus. Man hatte ihn nicht gerne. Jesus kam also in diesen Ort, die Leute guckten von ferne, setzten sich in Pose. Und Jesus geht durch den Ort durch, grüßt nicht nach rechts und links, bleibt noch nicht einmal stehen. Nicht beim Bürgermeister, auch nicht beim Synagogenvorsteher. Und die Leute wurden immer ärgerlicher über diese Ignoranz dieses großen Rabbis. Und auf dem Weg durch die Bürger auf der staubigen Straße der Stadt hält er plötzlich an. Guckt nach oben und sieht, wie der kleine Zachäus, der von niemanden an den Straßenrand gelassen wurde, da oben auf dem Baum sitzt. Er hatte sich zum Affen gemacht. Er wusste nicht, was er erwarten soll. Er wollte einfach mal gucken, so von ferne. Er dachte bei sich, ich habe keine Ahnung, dass von diesem Mann etwas ausgeht. Also ich habe eine Ahnung, dass von diesem Mann etwas ausgeht. Also natürlich nicht für mich. Aber ich will mal sehen, wie er so auf andere wirkt. Jesus bleibt also unter dem Baum stehen, guckt Zachäus an und da fällt der einzige Name in der ganzen Geschichte. Es fällt nicht der Name des Bürgermeisters, nicht der Name des Synagogenvorstehers, des Lehrers, des Apothekers. Die Namen werden alle nicht erwähnt. Es fällt der Name des Obergauners der Stadt, Zachäus. Jesus sagt, Zachäus, steig mal schnell von dem Baum herunter, mit dir will ich was bereden.
Oh, sagen die Bürger der Stadt, jetzt verstehen wir, warum Jesus so blind an uns vorbeigegangen ist. Er wollte zuerst mal diesen Schandfleck Zachäus aus der Stadt bannen. Und der Oberrabbiner denkt, jetzt wird er endlich hören von letzter geistlicher Instanz, was ich ihm schon immer gesagt habe. Ja, so geht es nicht, Zachäus.
Und genau das ist das Gefühl, das Zachäus auch hat.
Jetzt macht er mich fertig. Und das vor allen Leuten.
Und während Zachäus langsam den Baum herunterklettert, hat er nur einen Gedanken. Wenn ich jetzt tot sein könnte. Und dann steht Zachäus vor Jesus und die Leute aus der Stadt stehen breitbeinig vor ihm und grinsen.
Ja, Zachäus, jetzt wirst du es erleben.
Jesus sagt, Zachäus, ich würde gerne in dein Haus.
Oh, sagen die Leute, wir hätten das gerne auf der Straße erlebt.
Weil es ist ja so schön zu sehen, wenn andere fertig gemacht werden. Und das noch zu Recht. Naja, Jesus war ein Softie, also im Haus. Und dann gingen die beiden, also Jesus und Zachäus, so Spießrutenlauf an den grinsenden, feixenden, überheblichen Bürgern vorbei. Und Zachäus wurde immer kleiner. Er hatte schon längst bereut, dass er Jesus nur mal sehen wollte. Und dann sind sie im Haus angekommen und Jesus sagt, lass uns reingehen. Lass uns reingehen. Seit Jahren hat über die Schwelle des Hauses von Zachäus kein Frommer mehr den Fuß gesetzt. Was sollen denn die Leute denken? Jesus geht rein und alle Bürger hinterher. Natürlich nicht ins Haus. Sie drücken sich die Ohren platt an den Wänden. Sie wollen ein bisschen was von der Standpauke mitkriegen. Und während sie lauschen, wie Jesus versucht, Zachäus fertig zu machen, hören sie, wie drinnen die Gläser klappern. Frau Zachäus macht irgendwann die Tür auf, um Wein aus dem Schuppen zu holen, nachzuholen natürlich. Und man hört, wie die Leute lachen und erzählen und fröhlich sind. Und die Leute draußen sagen, was ist denn jetzt los? Ja? Man sagt doch von diesem Jesus, dass er ein gottgläubiger, religiöser Mann war, der nach mosaischen Grundprinzipien lebt und lehrt. Und der geht zu Zachäus ins Haus und die feiern? Und drinnen ist Zachäus ganz durcheinander. Er hat als erstes noch nie einen Frommen bei sich im Haus. Und dann war seine Begegnung mit Frommen immer frustrierend. Immer haben sie gesagt, so geht es nicht, Zachäus. Wusste er ja selbst. Und dieser Jesus kommt jetzt mit zu mir und feiert? Kein Wort über die Zollgeschichte, kein Wort darüber, dass er nicht in den Gottesdienst kommt. Nichts, er feiert einfach nur. Zachäus, schön, dass du da bist, lass uns zusammen feiern. Wie geht es deinen Kindern? Irgendwann wird es Zachäus zu bunt und er sagt, sag mal, weißt du eigentlich bei wem? Ja, sagt Jesus, das weiß ich. Ja, und dass ich hier der Ober... Ja, weiß ich auch. Ich habe die Leute betrogen, alle. Ja, weiß ich. Und du kommst zu mir und willst nichts? Doch, sagt Jesus, ich will dir sagen, dass ich dich mag. Ja, aber das kannst du doch gar nicht. Doch, aber ich bin doch so... Weiß ich alles. Ich mag dich, Zachäus. Warum denn? Du gehörst zu mir, Zachäus. Ich habe dich je und je geliebt. Zachäus sagt, du bist der Erste, der mir das sagt. All die anderen haben gesagt, so wie ich bin, kann man mich nicht mögen. Ich habe mich ja selbst nicht gemocht. Und du sagst, du magst mich? Was habe ich dafür gegeben, dass einer mal sagt, du bist für mich großartig. Ich habe das ganze Theater doch nur gemacht hier mit dem Geld, weil ich wollte, dass einer zu mir sagt, ich mag dich. Aber das haben sie nie gesagt. Sie haben immer nur hinter meinem Rücken geredet und mich lächerlich gemacht. Und du kommst und sagst, ich mag dich so, wie du bist. Ja, sagt Jesus. Und ich bin nicht irgendjemand. Ich tue das im Auftrag des lebendigen Gottes, von dem du herkommst und zu dem auch du gehörst. Und ich muss nicht? Nein, du musst nicht. Ich freue mich, dass es dich gibt. Und Zachäus sagt, das gibt es nicht. Aber eins sage ich dir, Jesus. Ich gebe alles, wo ich die Leute betrogen habe, zurück, vielfältig. Wenn du willst, mach das. Ich brauche es nicht mehr, sagt Zachäus. Ich habe es doch nur genommen, um wichtig zu sein, um was darzustellen, um was zu haben. Und jetzt habe ich was. Ja, sagt Jesus. Dann gib es zurück. Was wir hier sehen an dieser bekannten Geschichte, ist ein bedingungsloses Ja der Liebe. Und dieses bedingungslose Ja der Liebe hat eine unglaubliche Kraft der Veränderung. Ich glaube, man kann mit Geboten, mit Druck Menschen verbiegen und verändern. Aber wandeln kann nur das bedingungslose Ja. Und was man hier an dieser Geschichte sehen kann, dass Gott uns liebt. Und dass er uns einlädt, in der Gemeinschaft mit ihm zu leben. Und man kann ja auch sehen, dass Jesus diesen Zachäus wirklich gesehen hat. Im Text steht, und als Jesus an die Stelle kam, sah er auf und sprach zu Zachäus. Also die Stadt ist voll, alle sind versammelt und Jesus sieht diesen kleinen Zachäus, der da auf dem Baum sitzt. Und das war der Anfang. Egal, was ihr hier in Koinonia für Aktionen und Veranstaltungen plant und durchführt. Ich glaube, eines ist wichtig, dass wir die Menschen sehen. Wir müssen die Menschen sehen und wahrnehmen und ein Gefühl dafür bekommen, was diese Menschen in ihrem Alltag bewegt. Was sind ihre Ängste? Was sind ihre Sehnsüchte, ihre Vorlieben? Welche Nöte bewegt diese Menschen? Welche Fragen haben sie? Was sind ihre Lebensentwürfe? Und ich glaube, an dieser Geschichte können wir sehen und entdecken, dass allein das Sehen und das Wahrnehmen eine Veränderung in Gang setzt. Und wenn es dann weitergeht, ja, über das erste Sehen und Wahrnehmen hinaus, dann hat es das Potenzial, das Leben eines Menschen zu verändern und zu wandeln. Zachäus hat das gespürt. Diese Liebe von Jesus, und das hat ihn verändert. Er hat gespürt, ich bin angenommen und geliebt. Ich glaube, wenn wir uns das wieder bewusst machen, dass Jesus uns einlädt zu einem Leben, wo ich gesehen bin, wo ich ernst genommen bin, dann hilft uns das, wieder neu eine Begeisterung für den Glauben zu bekommen. Und das wünsche ich euch, dass ihr losgeht und einladet eure Nachbarn, eure Mitpatienten beim Arzt, die Verkäuferin bei Edeka, die Jugendlichen in der Straße, wo ihr wohnt, den Arbeitskollegen, die Reinigungskraft, den Pizzaboten, Leute, die ihr in der Stadt trefft. Mit dem Hinterkopf, diesen Menschen gilt das bedingungslose Ja der Liebe. Dazu müsst ihr natürlich selber begeistert sein von dieser Liebe. Ja, lasst euch diese Liebe neu schenken, wenn sie euch verloren gegangen ist. Ich schließe. Ich bin noch nicht fertig. Ich bin begeistert, das war ja die Frage vorhin von Jörg, von einer ganz leckeren Nachspeise. Nämlich von Crème Brûlée. Und bei einer großen Handelskette mit 4 Buchstaben, der erste Name ist, Buchstabe ist ein R, da gibt es Crème Brûlée mit einem Zucker, den man nicht brennen muss, wie man das macht, sondern man öffnet einfach die Tüte und streut diesen leicht karamellisierten Zucker auf die Crème Brûlée. Wenn dann dieser Pudding und dieser karamellisierte Zucker vereint auf meine Geschmacksnerven trifft, das ist ein Genuss. Herrlich. Also ich bin begeistert von Crème Brûlée. Und ich möchte euch einladen, das auch mal auszuprobieren. Und ich habe eine Crème Brûlée mitgebracht. Wer möchte die haben? Wenn wir so begeistert von Jesus reden würden, ja, wie ich von der Creme Brûlée, ja, ihr müsstet anbauen. Ja, ich wünsche euch diese Begeisterung für den Glauben, weil wir so viel in Jesus haben. Ich will noch ein Gebet sprechen. Herr Jesus, wir können dich nicht sehen, aber du bist da. Du bist gestorben und auferstanden und du lebst. Danke, dass du heute, auch 2000 Jahre später, erfahrbar bist. Du kannst in unser Leben kommen, in unser Herz. Du willst uns ausfüllen, erfüllen und du willst uns begeistern. Danke, dass du uns so sehr liebst. Danke, dass du mich liebst, dass du jeden, der hier sitzt, liebst und annimmst. Ja, egal, was wir für eine Biografie haben, egal, welche Sprache wir sprechen. Das ist dir alles egal. Du willst ja unser Herz einnehmen und uns verändern. Du willst auch, dass wir Menschen von dir erzählen, weil sie auch dich brauchen. Hilf uns dabei, rauszugehen, den Mut zu haben, über dich zu sprechen. Und hilf uns vor allen Dingen, dich in unserem Alltag zu erleben, damit wir begeistert sind und begeistert rausgehen können und von dir schwärmen können. Amen.